SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 14. von 30 Folgen des Romans Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Mieczysław Wojnicz schwänzt die Strahlendusche und fährt mit Thilo zum Friedhof nach Langwaltersdorf. Den schwerkranken Thilo zieht es dorthin. Und Mieczysław ist froh, den alten Männern im Gästehaus und dem engen Görbersdorfer Tal für einen Nachmittag entronnen zu sein. Der Duft der Bäume erinnert ihn an Weihnachten. Es sind glückliche Stunden, die er damit verbindet. Anders als Thilo, der musste im Pyjama vor seinem betrunkenen Stiefvater stramm stehen, der einen Mann aus ihm machen wollte. Schön war es nur, wenn der Stiefvater auf Reisen und er mit seiner Mutter allein war. Es liest Timo Weißschnur.
Die Mutter behandelte den Sohn wie ihresgleichen, wie einen alten Freund aus Kindertagen, der auf merkwürdige Weise in ihr Haus geraten war. Sie hatte ihre Schauspielkarriere aufgegeben, als sie Thilos Vater kennenlernte. Nach seinem Tod, als Thilo noch klein war, hatte ein Freund sie überredet, Morphium zu probieren. Inzwischen nahm sie die Droge regelmäßig. Thilo erzählte Wojnicz ganz ungerührt davon, ohne es ihr nachzutragen. »Ich verstehe dich«, sagte Wojnicz und legte seine Handschuhhand auf Thilos ebenfalls behandschuhte Hand. »Du bist ein seltsames Wesen, so vollkommen unbedarft, unschuldig.« Thilo sah ihn neugierig an. »Ich weiß nicht, wer du bist. Wo kommst du bloß her?«
»Aus Lemberg. Dort werden wir in Gewächshäusern gezüchtet«, scherzte Wojnicz, und Thilo lachte lange und herzlich.
Die Kutsche durchquerte das Dorf und blieb endlich vor dem Tor der Kirche stehen, hinter der sich der Friedhof befand. Von dort erstreckte sich der Ausblick über eine hügelige, schöne, von Rottönen gesprenkelte Hochebene. Irgendwo dort unten lag Waldenburg. An den Spinnweben zwischen den Grabsteinen hingen Wassertröpfchen. Die Luft hatte die Farbe des Tokaja-Weins, den sie sich am gestrigen Abend zu Gemüte geführt hatten, und sie schmeckte ebenso, belebend. Thilo ging langsam voran, stützte sich auf einen altmodischen Gehstock. Sie kamen am frischen Grab von Opitzens Gattin vorbei, verließen dann die Hauptallee und gingen übers Gras, dessen spitze Halme unter ihren Schritten federten, als erwarte es noch nicht den nahenden Winter. Immer wieder musste Thilo schwer atmend anhalten, wobei er Wojnicz entschuldigend ansah. Bei einem kleineren Quartier des Friedhofs, in seiner entferntesten Ecke, ganz hinten beim Bach, blieben sie stehen. Dies war der älteste Teil der Ruhestätte. Die Gräber waren hier planvoll, in geraden Reihen angelegt wie überall, doch offenbar war die Ordnung rasch außer Kontrolle geraten. Nun gab es hier zahlreiche gewundene Pfade und Sackgassen, und die Grabsteine hatten stilistisch nicht viel miteinander gemein. Manche waren sehr pompös, andere weniger. Es gab spitz aufragende und gedrungene, die einen hatten Kreuze, andere ließen vermuten, dass ihre Besitzer von weit her kamen und sich nicht so leicht in die hier herrschende Bestattungskultur einordnen ließen. Mit sicherem Schritt führte Thilo ihn zu der Pforte an der Hinterseite, wo sich hinter der Mauer rostfarben schimmernde Bergweiden erstreckten. Wojnicz blickte seinen Begleiter fragend an.
»Schau dir diese Gräber hier an. Lern endlich hinzuschauen«, drängte ihn Thilo.
Nun gut. Wojnicz trat zwischen die Grabstätten und sah sich die Grabsteine an. Das Erste, was er bemerkte, waren natürlich die Namen, die sich kaum von denen im Hauptteil des Friedhofs unterschieden. Fischer, Opitz, Kluge, Tilch, lauter Männer, eher Junge. Er rechnete in Gedanken die Abstände zwischen Geburts- und Todesdatum aus. Nie waren es mehr als 40 Jahre. Fragend sah er Thilo an, dann wieder die Grabsteine. Vorname, Familienname, Geburts- und Todesdatum. Und noch etwas. An der Stelle unter dem Namen und den Daten wurden gewöhnlich noch einige Worte des Bedauerns oder der Trauer, ein Spruch oder ein Zitat platziert, doch hier war dem nicht so. Auf jedem dieser Grabsteine standen nur wenige kleine Buchstaben, die sich zu einer kaum sichtbaren Zeile zusammenfügten. »Weh mir, oh weh!« Wojnicz wusste nicht, was das bedeutete. und er fand, er habe wohl das gute Recht, diese deutschen Worte nicht zu kennen. Schließlich wurde im Deutschunterricht eher selten das Vokabular von Grabinschriften gelehrt. Die Zeile weckte bei ihm schwache Assoziationen, jedoch hätte er nicht sagen können, welche eigentlich. Stammte sie aus einer Ballade? Nun erreichten sie bereits das Ende dieses Friedhofsquartiers, die Mauer, vor der sich ein etwas eindrucksvollerer Grabstein mit einer recht frischen, auffälligen Inschrift erhob. Rudolf Opitz, 1889 bis 1908.
Der Bruder, sagte Thilo, 19 Jahre alt.
Er drehte sich um und wandte sich zum Ausgang. Wojnicz warf einen letzten Blick zurück zu den Grabsteinen. Rudolf Opitz, 21. September 1889 bis 11. November 1908. Weh mir, o weh. Erst jetzt nahm er wahr, was er dort gesehen hatte, ohne es zu begreifen. NOV, November. Diese drei Buchstaben waren in jeden der Grabsteine in diesem Bereich des Friedhofs eingemeißelt. All diese Männer waren im November gestorben.
»Thilo«,
rief er, in der Absicht, sich Gewissheit zu verschaffen, doch der Freund war schon in die Kutsche gestiegen und hatte sich eine Decke über die Beine gelegt. Wojnicz rannte ihm nach. Er spürte, dass sich in seinem Gehirn eine leere Stelle aufgetan hatte, die er würde füllen müssen, andernfalls ließe sie ihm keine Ruhe. Sie kamen zu spät, und der Pfleger Schwarz, der auf der Liegeterrasse die Decken austeilte, sah sie strafend an. Sie suchten sich zwei Liegen ganz am Rande der oberen Terrasse, von wo sich ein überwältigender Ausblick über die orange-grünen Berghänge bot. Mit der Hilfe von Schwarz hüllten sie sich in die Decken ein, obwohl es nicht kalt war. Erschöpft von ihrem Ausflug fiel Thilo gleich in einen Schlummer. Wojnicz aber sortierte langsam seine Gedanken, so wie er es mochte, systematisch und, wie man sagen könnte, köstlich. Es war eine Art des Denkens, nicht kühl, nicht geordnet, die eher einem Spiel ähnelte, ein netter und behaglicher Gedankenzeitvertreib. Wojnicz stellte sich ganz Görbersdorf wie ein Märchen vor, ein Märchen auf einem Bild, das eine Lebkuchendose zierte. Alles konnte man sich ausdenken, ohne befürchten zu müssen, in der Folge etwas Unangenehmes oder Unannehmbares zu Gesicht zu bekommen. Wojnitschens Spiel erinnerte ein wenig an die Erstellung eines Herbariums. Jede Erfahrung wurde getrocknet, dann in die Sammlung eingeklebt und wie ein Schaustück betrachtet. Irgendetwas musste hier jedes Jahr im November vonstatten gehen. Bestimmt handelte es sich um eine gefährliche Sportart. Er hatte Skifahrer gesehen, wie sie in halsbrecherischer Manier über die bunten Blätter steile Pfade hinabschlitterten. Oder Springer, die sich an Seilen hielten und so von Baum zu Baum sprangen, wie sein Herr Hüpf. Oder auch muskulöse Schwimmer, die halbnackt kopfüber in den Teich sprangen. Er müsste Opitz danach fragen, oder besser noch Dr. Semperweis, der würde es am besten wissen. Ja, das würde er tun, denn war nicht Thilo sehr daran gelegen? Für ihn würde er es tun. Er stellte sich vor, wie sie beide auf Schlittschuhen über den zugefrorenen Teich fuhren. Thilos Schal wehte hinter ihm her und er selbst trüge eine Pudelmütze. Plötzlich bricht unter Thilo das Eis. Der Junge fällt ins Wasser. An der Oberfläche bleibt nur sein Schal zurück. Er verspürte eine bleierne Müdigkeit und schlug die Augen auf. Thilo neben ihm schlief ganz ruhig, und so hangelte Wojnitschens Blick sich entlang des schmiedeeisernen Gitters zu dem Teil der Terrasse hinüber, in dem die Frauen ruhten. Er hoffte, dort wie durch ein Wunder einen breitkrempigen, mit Kunstblumen und Tüll besetzten Hut zu erblicken. Aber den würde sie hier wohl kaum tragen, an diesem Ort, wo kranke Menschen ihre armen Lungen mit der wunderwirkenden Bergluft reinigen, welche mit ihrer geheimnisvollen Zusammensetzung jene winzigen Wesen tötete, denen gegenüber die Menschen sich schließlich nichts hatten zu Schulden kommen lassen und deren verbissene Feindseligkeit sie daher gar nicht verstanden, die Kochschen Bazillen. 8. Hustensymphonie. Wir erzählen jetzt nichts mehr von all den kleinen Verpflichtungen der Kurgäste, vom morgendlichen Weg zu den Wasseranwendungen, die Voynich so verhasst waren, von den Handtüchern, Umkleideräumen, von den Stethoskopen, die an die Brust gehalten werden, von allem, was die Tage unseres Helden füllte, bis zum Rand. Und wir berichten auch nicht mehr vom nächsten Spaziergang über die Promenade in Richtung der orthodoxen Kirche oder weiter hinauf zum Humboldt-Sanktuarium, wie Herr August den Pavillon auf der Höhe nannte. Voynich wusste bereits, wie viele Geranienkästen vor Albinskis Café hängen, das angeblich zu Ehren der Töchter des Besitzers Café Dreimädelhaus benannt worden war. Und er wusste, wie viele mit Sägemehl gefüllte Spucknäpfe entlang des Weges zum Kurhaus standen, auch den lakonischen Inhalt der Ansichtskarten an Vater und Onkel, die alle 2 Tage zur Post gebracht wurden, wollen wir nicht zitieren. Ebenso wenig die Namen aller Kurgäste aufzählen, die er täglich grüßte. Wir berichten nichts vom Wetter. Damit befasste sich das Observatorium, das gewissenhaft Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit notierte, ebenso die Windstärke, die immer unter dem Mittel lag. Auch die Themen all der Gespräche, die auf den Spaziergängen geführt wurden, geben wir nicht wieder, wie wir auch die abendlichen Konversationen bei der Schwärmerei nicht zusammenfassen wollen. Es genügt zu sagen, dass Mieczysław Voynich sich recht wohl befand. Sein Husten war nicht mehr so heftig und das Fieber plagte ihn nicht mehr so stark wie in Lemberg. Auch schlief er gut, vorausgesetzt, er hatte sich die Ohren gründlich mit Zellstoff verstopft, damit er das Husten jenseits der Zimmerwand und das seltsame nächtliche Rumoren auf dem Dachboden nicht hörte. Und doch war unter diesem geordneten Leben eine Unruhe am Werk, ein Unbehagen, das sich eingenistet hatte in seiner Seele. Er konnte es nicht benennen, doch fühlte er, es war beständig da. So wie kürzlich, als er nachts wach geworden war und mit offenen Augen in die Dunkelheit gestarrt hatte, weil ihm mit einem Mal im Schlaf eingefallen war, dass die tote Frau Opitz einen Leberfleck am Mundwinkel gehabt hatte. Ein leichtes, erhabenes Mal, etwa so groß wie ein Stecknadelkopf. Die Erinnerung berührte ihn zutiefst. Reglos lag er im Bett und eine unerwartete Wehmut erfasste ihn. Durch das Fenster sah er den dicht bewachsenen Berghang. Fast wollte man glauben, Görbersdorf hätte Kraft gewisser Verhandlungen mit der Natur eine ganz besondere Genehmigung bezüglich seiner Lage erhalten, unter der Voraussetzung, dass sich der Ort nicht von dem Bach entferne. Anfangs war Voynich die dunkle Wand des Waldes als schwarzer Fleck erschienen, als einförmig geheimnisvoller Raum, der ihn aber im Grunde nicht weiter interessierte. Doch seit er von dort Stimmen und Geraschel vernahm, bei geöffnetem Fenster war das Rascheln so laut, dass es an seinen Nerven zerrte, wandelte sich sein Blick. Eines Nachts im Oktober hörte er von dort eine grauenvolle Stimme. Schreckenstarr saß er in seinem Bett, wagte nicht, sich zu bewegen. Bis er endlich, bangen Herzens, in seine Pantoffeln schlüpfte und sich zitternd auf den Flur schlich.
»Das ist ein Hirsch! Sie brauchen keine Angst zu haben!«
rief Opitz von unten, als wolle er einer Frage zuvorkommen. Voynich schämte sich. »Ein Hirsch? Ja, ganz einfach ein röhrender Hirsch!« Doch als das Tier auch in den kommenden Nächten mit bewundernswerter Pünktlichkeit sein Konzert gab, fiel es ihm schwer, sich damit abzufinden, dass dies die Stimme eines gewöhnlichen Tieres und somit alles ganz natürlich sei. Diese theatralisch-monströsen Laute schien ihm ein galizischer Holzknecht auszustoßen, dem es ans Leben ging. Ein Holzknecht, der den Kampf gegen einen Rivalen verloren hatte und nun hingemetzelt wurde. Als er sich dann gesagt hatte, dass es trotz allem ein Tier sei, das keine Vernunft habe und von seinen Instinkten getrieben werde, ergriff ihn eine heftige Empfindung. So mächtig waren diese Klänge, das Röhren des Hirsches weckte Träume von einer Stärke, in der Kraft und Verzweiflung sich verbanden. Die Verzweiflung über die Verstrickung in eine Macht, die alles Menschliche überstieg. Es war der Ruf eines sexuellen Fatums, ein Ruf, der alles auf die eine Karte setzte und in eine Sphäre drängte, in der nichts Geringeres als das Leben auf dem Spiel stand. Ein Wahnsinn klang in diesem Röhren, die Bereitschaft, die bekannten Pfade zu verlassen, alle Grenzen zu überschreiten, alle Vorsicht fahren zu lassen, ja, die eigene Existenz zu verwerfen. Der röhrende Hirsch begab sich in eine Welt jenseits der Nacht, jenseits des Traumes, jenseits der Reviere und Wildwechsel, um gleich einem Phantom in den Gefilden des Kurorts aufzutauchen, in dessen dunklen, feuchten, engen Winkeln, besessen von der eigenen Begierde, ein Monstrum der Männlichkeit. Das arme Tier war Opfer seiner inneren sexuellen Mächte, die das Leben selbst überragten, der grenzenlose Trieb, aus sich selbst herauszutreten, die Gattung zu vermehren und sei es auf Kosten des eigenen Lebens. Voynich lauschte den fürchterlichen Lauten, und ein Gefühl der Scham glomm in ihm auf. Diese Töne zerrten ans Licht, was besser verborgen blieb. Sie zogen den Schleier des Schweigens von Dingen, die nicht offenbar werden sollten, und zum Vorschein kam das Durcheinander hinter dem Vorhang, die Unterwäsche aus dem Korb geschüttet, wenn Glyceria sie sortierte, bevor sie sie zur Wäscherei brachte. Speckige Hemdkragen, Unterhosen mit Striemen am weißen Gewebe, die ganze widerliche Physiologie, vor der Vater Voynich seinen Sohn immer gewarnt hatte. Die Herren lachten über das Röhren des Hirsches, der eine Partnerin suchte, gaben allerlei zweideutige Scherze zum Besten, die Voynich nicht ganz verstand. Rot wurde er trotzdem, denn ihm schwante wohl, dass es um die verborgenen Schlupfwinkel des Lebens ging. Er mochte die Abendmahlzeiten, die sich in die Nacht hinzogen und unweigerlich in eine Konversation übergingen. Die Themen wiederholten sich, verloren sich und kehrten wieder. Hat der Mensch eine Seele? Verhält er sich stets und immer egoistisch? Monarchie oder Demokratie? Ist der Sozialismus eine Chance für die Menschheit? Lässt sich erkennen, wer einen Text geschrieben hat, eine Frau oder ein Mann? Sind Frauen verantwortungsbewusst genug, um das Wahlrecht erhalten zu können? Als Voynich in Görbersdorf angekommen war, hatten alle über das unvorstellbare Flugzeugunglück gesprochen, das sich wenige Tage zuvor in Schlesien ereignet hatte. Den Herren wurde es zum Anlass, bei Tisch darüber zu streiten, ob die Menschheit den technischen Fortschritt brauche und ob die Opfer, die dieser Fortschritt koste, ein notwendiger Preis seien, den man dafür zu zahlen habe. August. Oder ob hier nicht vielmehr menschliche Hybris am Werk sei, die eine unselige Allianz mit dem Chaos eingehe, was dereinst in den Untergang führen müsse. Lukas. Die Menschen werden immer für ihre Neugier bezahlen und für ihr Bedürfnis, die Welt zu verbessern. Das ist Teil unserer Bestimmung, sagte Frommer. Doch muss mit dem Fortschritt auch eine Entwicklung des menschlichen Geistes einhergehen. Und er zeigte eine Zeitung, in der zu lesen stand, dass ein gewisser Roland Garros das Mittelmeer mit einem Flugzeug überquert hatte. Oder dass es einem Menschen gelungen sei, mit einem Fallschirm aus einem fliegenden Flugzeug zu springen und wohlbehalten zu landen. Solche Nachrichten weckten in Voynich Unruhe, eine Art inneres Jucken. So viel geschah auf der Welt, und er saß hier krank in diesem Kurort fest. Doch betrachtete er seine Klausur in der Herrenrunde des Gästehauses wie überhaupt seinen Aufenthalt in diesem Tal als eine Lektion in Sachen Geduld, die ihm einmal von Nutzen sein würde nach seiner Rückkehr ins normale Leben. Und die Konversationen bei der Schwärmerei zwischen Lukas, August und seltener Frommer, der mitunter in gänzlich stuporösem Schweigen verharrte, waren durchaus lehrreich für ihn. Sein Vater und sein Onkel hatten solche intellektuellen Gefilde nie betreten. Bestenfalls sprachen sie über die Politik des Tages, über das, was die Zeitungen dazu schrieben, und das betraf vor allem die Spekulationen, wann der Thronfolger sein Amt übernehmen und ob der alte Kaiser abdanken oder sterben würde. Und immer interessierte sie, was Russland als nächstes tun würde, dieser unberechenbare Nachbar, den sie mit Misstrauen bedachten, und in jedem politischen Schritt witterten sie verborgene Machenschaften. Sehr gerne hörte Voynich August zu, den er in Gedanken immer als Herrn August sah. Neben der charakteristischen Geste mit dem Fingerschnabel, der in die Luft stach, vollführte er ab und an auch eine Bewegung, die an theatralisches Haareraufen denken ließ. Auf Lukas Gesicht erschien dann ein ironisch mitleidiges Lächeln. Voynich fiel auf, dass auch die hitzigsten Debatten unerwartet enden konnten, ohne dass die Diskutanten zu einer eindeutigen Conclusio gelangt wären. Die Herren verstummten, als hätte das Sprechen sie erschöpft, und höchstens versuchte sich noch einer von ihnen an einem »Ja, so ist das also« oder ließ ein »Ja, ja, ja« vernehmen, was wohl einen Abschluss anstelle einer Synthese markieren sollte. Und dann versenkten sich die Blicke nach innen, als wären den Herren mit einem Male wichtige Angelegenheiten in den Sinn gekommen, Kümmernisse, die sie in tiefe Dunkelheiten verbannt hatten. Lukas stand in solchen Momenten meistens auf, verschränkte die Hände auf dem Rücken und starrte aus dem Fenster. August trommelte mit den Fingern auf den Tisch, als begleite er auf einem unsichtbaren Klavier das leise »Param, pam, pam, param, pam, pam«, das er vor sich hin murmelte. Frommer saß wie erstarrt, als hätte man ihn auf einer frischen Tat ertappt. Opitz verschwand in der Küche. Anfangs hatte Voynich in solchen Momenten versucht, das Gespräch mit einer Frage erneut in Gang zu bringen, doch niemand ließ sich darauf ein. Mieczysław war diese Stockung unangenehm, als wäre ein Stillstand eingetreten im vertrauten Fluss des Lebens. Und immer musste er an die elektrischen Lichtschalter denken, die er hier so bewunderte. Man dreht den Schalter und es wird dunkel. Lange wälzte er sich dann im Bett hin und her, fand keinen Schlaf. Und das Gurren vom Dachboden erinnerte ihn an etwas, woran er sich nicht erinnern wollte. Er stand auf, spähte hinter der Gardine auf die zur Nacht verlassene Kurpromenade, die vom grünlichen Licht der modernen Gaslaternen beleuchtet war. Wusch sich das Gesicht, versuchte zu lesen. Manchmal vertrieb ihm auch der Husten hinter der Wand den Schlaf. Anfangs hatte es ihn gewaltig irritiert, doch mit der Zeit wurde der Husten zum festen Bestandteil der Klangarchitektur des Hauses. Und bald schon wusste er zu unterscheiden, welche Kehle welches Bellen hervorbrachte. Augusts Husten etwa passte überhaupt nicht zu der schmächtigen Gestalt. August hustete mächtig in tiefer Lage, gleichsam aus dem Resonanzrohr des Körpers dröhnte sein Husten aus dessen tiefstem Punkt, ein Bariton, den man wie aus einer Höhle Hallen hörte. Voynich fragte sich immer wieder, hier trat der Ingenieur auf den Plan, wie es möglich war, dass die doch eher kleine Lunge dieses Menschen einen solchen Widerhall ertönen ließ. Als wäre Augusts schmächtiger, wenngleich wohlgeformter Körper ein Instrument, auf dem die Krankheit ihre Akkorde spielte. Frommer von gegenüber hustete trocken und bellend. Kaskadenhaft ergossen sich die Töne durch das Gebäude, als sprängen Perlen von einer zerrissenen Kette über den Boden. Zuerst erfüllten sie den Flur, dann bewegten sie sich durchs Treppenhaus nach unten, in den Salon, ein anderes Mal nach oben, ins Dachgeschoss. In Mieczysławs Zimmer drangen sie in kurzen Salven, und so suggestiv war deren Wirkung, dass er unweigerlich auf die Fortsetzung wartete. Ein trockener Husten, der durch den Genuss der Zigaretten umso mehr gedörrt wurde. Gänzlich saftlos war er, bar jeder Feuchtigkeit, ganz wie Frommers Körper. Voynich dachte zuweilen, er hörte es knistern, wenn Frommer sich bewegte, als hätte er unter dem altväterlichen Bratenrock Holzwolle in den Gliedern statt Muskeln.